nicht nur in Bezug auf den Verlust der Souveränität, sondern auch in Bezug auf die Ungleichheit, die dadurch verschärft wird, die wirtschaftliche Ungleichheit, die wir im Laufe der letzten 20 Jahre beobachten. Ich meine, seien wir ehrlich, der Euro ist erst etwa 25 Jahre alt und hat absolut keine Nachhaltigkeit, wenn man so will. Er kann blockiert werden. Man kann jederzeit aussteigen. Es ist genauso einfach, aus dem Euro auszusteigen wie aus der Europäischen Union. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass wir dieses Treffen 2016 hatten, ich glaube in Delhi in Griechenland. Michael Houzon war auch dort und hatte mich eingeladen, um darüber zu sprechen, wie man Griechenland retten könnte, und wir hatten viele Lösungsansätze in unserem internationalen Team. Die einfache Lösung war, aus dem Euro auszutreten. Man ist immer noch Mitglied der Europäischen Union, wenn man das will, und man verliert nie die Mitgliedschaft als Teil Europas. Das wäre also die Lösung gewesen. Sie wollten es nicht. Es war also nur ein einfaches Spiel. Ich weiß, ich schweife ab. Wir sprechen über Ungarn. Aber etwas sehr Ähnliches ist mir aufgefallen. Warum ist er nicht ausgetreten? Und, denn der Punkt ist genau, dass wir dieses System brechen müssen, das jetzt in Europa Einzug hält, dieses System von, es ist ein technokratisches System, das immer stärker wird und die Souveränität der Länder jedes Jahr mehr einschränkt mit neuen Regeln, mit neuen Vorschriften, mit mehr Kontrolle, mit Digitalisierung, mit digitalen Ausweisen und so weiter. Digitales Geld, wissen Sie, womit die Europäische Union zumindest auf dem Papier und in ihren Äußerungen allen anderen weit voraus ist, außer der Schweiz. Also wissen Sie, das ist es, was meiner Meinung nach durchbrochen werden muss, um wieder zu souveränen Ländern zu gelangen, und das ist es, was Orbán meiner Meinung nach versäumt hat, als er es noch konnte. Ich denke, die zweite, konzeptionelle Ebene betrifft für mich die Krise in Russland. Ich sehe das nicht nur als den Verlust eines Verbündeten oder eines halben Verbündeten. Ich sehe darin eine Art Offenbarung des Scheiterns des diplomatischen Modells meines Landes, Russlands. Mit anderen Worten, die russische Diplomatie bewegt sich meiner Ansicht nach immer noch in den Bahnen des 20. Jahrhunderts. Verhandlungen, Protokolle, das Gleichgewicht zwischen Staaten, Energiedruckmittel, die Rhetorik der Multipolarität, was auch immer das bedeuten mag. Aber die Welt ist in eine andere Phase eingetreten, in der dauerhafter Einfluss nicht nur vom materiellen Austausch abhängt, sondern von Bedeutung, von Anziehungskraft, von zivilisatorischen Narrativen, von institutionellen Projekten. So bietet beispielsweise China einen Rahmen für langfristige Integration. Die Vereinigten Staaten bieten Sicherheit, eine Sicherheitsarchitektur und ideologische Integration. Die Sowjetunion hatte, als sie noch existierte, ihr eigenes Modell, von dem 43% der Weltbevölkerung sagten, das gefällt uns, dem schließen wir uns an. Russland bietet meiner heutigen Sicht nach kaum mehr als reaktive Hilfe, Ressourcenabhängigkeit und strategische Nostalgie. Und das ist ein tieferes Versagen, vielmehr noch als militärische Schwäche oder Sanktionen. Es liegt daran, dass es vorstellbar ist. Russland fehlt meiner Ansicht nach ein magnetischer Horizont. Es fehlt ihm eine überzeugende zivilisatorische Einladung, die andere zu sich ziehen könnte, wie es die Sowjetunion tat. Und so könnte ich in älterer geopolitischer Sprache sagen, dass es Russland heute an der Fähigkeit zum Aufbau eines Blocks mangelt. Aber konzeptionell auf einer viel höheren Ebene ist es viel mehr als das. Russland wählt eine Zukunft, in der andere leben wollen, so wie 43% der Weltbevölkerung im Modell der Sowjetunion leben wollten. Es gibt keine Koalition, kein Projekt, keinen Appell an das Herz. Und das ist entscheidend, denn dauerhafte geopolitische Strukturen erfordern emotionale Legitimität. Nicht nur Angst vor dem Handel, sondern auch Bestrebungen. Denn ohne Bestrebungen entfernen sich selbst taktische Verbündete mit der Zeit. Ungarn wird meiner Ansicht nach zum Spiegel, in dem diese strategische Unzulänglichkeit offenbart wird. Wieder spielt es keine Rolle, ob es Lavrov, Putin oder die Regierung selbst ist, es ist der Mangel an Visionen. Was absolut wahr ist, Peter, ist, dass wir keine Ideologie haben, die wir unsere eigene nennen könnten. Null. Tatsächlich ist es uns laut der Verfassung, die Anfang der 1990er Jahre von den Jungs der Harvard-Universität für uns verfasst wurde, verboten, eine Ideologie zu haben. Okay. Und wir haben immer noch diese Verfassung. Wir haben keine Ideologie. Wir sind kein unabhängiges Land. Tatsächlich, weißt du, wie Zirinowski schon vor langer Zeit sagte, die Regierung wird von der CIA und dem Mossad geführt, und sie wird immer noch von der CIA und dem Mossad geführt. So sehr wir uns auch aus all diesem Geschwätz befreien und eine unabhängige Nation werden wollen, sind wir es nicht. Nun, das wichtigste Beispiel dafür ist die russische Zentralbank. Das weißt du besser als ich. Ich meine, das ist ein zentrales Beispiel, die beste Bankerin der Welt. Nicht, weil sie für Russlands Interessen arbeitet, sondern weil sie seit 2012 die Interessen des Internationalen Währungsfonds vertritt. Okay. Seit dem letzten Quartal 2012 befinden wir uns in einer Abwärtsspirale in die Hölle. Weißt du, glaubst du, dass Putin irgendwann merken wird, dass das so nicht funktioniert? Glaubst du nicht, dass er das schon längst gemerkt hat? Ich glaube, es gibt mächtigere Kräfte, die ihn daran hindern, das loszuwerden. Das war eine rhetorische Frage, aber ich stimme dir voll und ganz zu. Kabat Lubavich. Okay, das ist die Antwort. Ja. Nein, ich. Er ist klug. Er weiß das. Er weiß das. Aber bisher war er dazu nicht in der Lage. Ich glaube, was er stattdessen versucht, und ich stimme dir auch zu, er hat nicht dieses, er mag in Russland ein gewisses Charisma haben, aber das internationale Charisma, das nicht unbedingt mit ihm und seinem Gesicht zu tun hat, sondern mit einer bestimmten Politik, die in Russland verfolgt wird und die Sympathie anderer Länder wecken würde, das fehlt irgendwie, deshalb ist er ständig mit China zusammen. Weißt du, er steht 1:1 mit China, weil China ihn für die Energie braucht und China braucht ihn auch militärisch. Stimmst du zu, dass China nicht Russlands Freund ist? Ich meine, viele Leute, sehr dumme Leute, denken, dass China und Russland beste Kumpels sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Ukraine und Drohnen. Okay. Die Drohnenbeziehung. Genau. Ich meine, woher bekommen die Ukrainer all ihre Drohnen? Sie haben im Moment mehr Drohnen als je zuvor. Aus den Vereinigten Staaten. Nein. Woher bekommen sie sie? Aus der Europäischen Union? Nein, sie bekommen sie aus China. Okay. Also, unser bester Kumpel, Xi Jinping und Kompagnon, versorgen die Ukraine mit Drohnen, die russische Kinder getötet haben. Herr Präsident Putin, vielleicht ist es an der Zeit, das zu begreifen und die Augen vor der Realität zu öffnen, dass ihr bester Kumpel aber nochmal, wir haben keine Freunde. Okay, wir haben null Freunde. Venezuela ist verloren. Kuba ist verloren. Okay, in Afrika haben wir Wagner. Aber Wagner wurde von Putin und Kompagnon zerschlagen, weil es zu mächtig wurde. Okay. War von vornherein nie ein Freund. Ja. Genau. Wissen Sie, aber wir haben keine Freunde, weil wir schwach sind, weil wir diese, wissen Sie, diese Lilliput-Länder haben: Litauen, Lettland, Estland. Wer sind diese Leute? Wo liegen sie auf der Landkarte? Zeigen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, zeig mir Lettland, dann gucken die irgendwo hin, als wären wir Australien oder Papua-Neuguinea. Wer sind diese Leute? Und genau die greifen uns an, und aus dem Kreml kommt nichts. Es ist alles wie immer, und das Land ist in Aufruhr. Tatsächlich, andererseits, wenn man sich das Beispiel ansieht, ist das der Grund, warum ich es nicht unbedingt als Xi Jinpings Charisma bezeichne, sondern die Idee der Belt and Road Initiative ist etwas so Geniales, wie ich es noch nirgendwo anders auf der Welt gesehen habe, denn es ist territoriale Expansion. Die Amerikaner tun es mit dem Gewehrlauf, und die Chinesen tun es, wissen Sie, so, wie sie es seit 5.000 Jahren immer getan haben. Ja. Ja. Und ich meine, und da es ja Beziehungen zwischen den beiden Ländern gibt, zwischen Russland und China, warum lernt Russland nicht wenigstens ein bisschen daraus und versucht, sich eine eigene attraktive Geschichte zu erfinden, damit, wie du gesagt hast, 43% während der Sowjetunion ein oder zwei die Sowjetunion unterstützt haben. Warum geschieht das also jetzt nicht, da der Großteil der Regierung mit liberalen Bankfinanziers auf einer Linie liegt, weil ihr Geld im Westen ist, ihre Frauen im Westen sind, ihre Kinder an amerikanischen Universitäten studieren und ihre mit Silikon brüsten, okay, sind auch westlich, und deshalb, okay, ist das gesamte System darauf ausgerichtet, das Land von innen heraus zu zerstören, das stimmt, ich meine, es ist ganz klar, dass, wie viel ist es, etwa 2/3 Russlands sind Asien und 1/3 ist Europa, mehr oder weniger, und, aber Putin ist total westlich orientiert, total, weißt du, mentalitätsmäßig, total westlich orientiert, es gibt gerade eine Weggabelung, es ist wie eine Weggabelung, entweder werden wir zum dritten Rom, was bedeutet, dass sie uns innerhalb einer Generation einfach übernehmen werden, oder wir kehren zurück zu dem, was wir immer waren, wissen Sie, die dritte Horde von Genghis Khan. Und das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Okay. Und Putin ist absolut westlich liberal, 1.000% mehr als Peter der Große, mehr als jeder andere russische Herrscher in der Geschichte meines Landes. Aber da ist auch noch das. Ich möchte kurz auf Ungarn zurückkommen. Es gibt noch diese dritte Dimension, über die niemand spricht, über die wir aber meiner Meinung nach sprechen sollten. Die Internationalisierung der Angst als Regierungsprinzip. Was ich also bei den Wahlen in Ungarn sehe, ist nicht nur die Wut der Wähler. Ich sehe ein Signal an die Eliten in allen Regionen, dass das politische Überleben zunehmend von der Anpassung an eine vorherrschende kontinentale Strömung abhängt. Und das hat tiefgreifende Auswirkungen. Mit anderen Worten, wenn Bürokratien zu dem Schluss kommen, dass ihre Sicherheit nicht in verfassungsmäßiger Neutralität liegt, sondern in vorausschauendem Gehorsam, verändert sich das institutionelle Leben. Wahlen sind nicht mehr rein wettbewerbliche Mechanismen, sondern werden zu Tests der Anpassung. Die Opposition ist nicht mehr eine illegale Kategorie, sondern wird zu einem Risikomarker, und das wird meiner Ansicht nach nicht bei Ungarn aufhören. Das politische System beobachtet sich gegenseitig. Man lernt nicht aus offiziellen Erklärungen, sondern daraus, was überlebt und was zusammenbricht. Ein Regime, das nicht durch eine Revolution, sondern durch die Mobilisierung der Wählerschaft gestürzt wird, ist oft beängstigender als ein dramatischer Aufstand, weil es zeigt, dass die Legalität selbst zu einem Instrument der Entmachtung werden kann, und deshalb erwarte ich präventive Reaktionen anderswo, etwa in Polen, etwa in der Slowakei mit Viko, etwa in Russland mit Putin, denn die Systeme werden versuchen, sich gegen das Ansteckungsbeispiel eines friedlichen Machtwechsels zu immunisieren. Wir sehen das gerade in Russland. Okay, wir werden immer mehr zu Nordkorea als zu irgendetwas anderem. Wir sind kein freies Land mehr. Okay, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Telegram ist weg. Es gibt ein neues, von der Regierung kontrolliertes System, und so weiter, und so weiter, und das ganze Land ist in Aufruhr. Glaubst du, dass wir in Europa auf dasselbe zusteuern? Ich denke, es könnte gut sein, es könnte durchaus sein, dass wir in Europa genau darauf zusteuern. Vielleicht sind wir in gewisser Weise in Europa bereits weiter fortgeschritten. Als Sie Russland erwähnt haben, denn wenn ich mir all die neuen Regeln und Vorschriften anschaue, die mit Angst zu tun haben, wissen Sie, um einfach mal auf das einzugehen, womit Sie angefangen haben, dass die Propaganda der Angst oder die Kultur der Angst, die in Europa ständig, täglich, vielleicht sogar stündlich indoktriniert wird, einfach enorm ist. Und die Immunität gegen Angst ist etwas, das jederzeit gebrochen werden kann und durch Ereignisse gebrochen wird, durch Ereignisse, die das sind, was wir früher False Flag-Ereignisse genannt haben, durch Schulschießereien, durch alle möglichen Dinge. Wissen Sie, diese Ereignisse, sie verstärken die Angst. Wenn die Gefahr besteht, dass die Menschheit resistent gegen Angst werden könnte, weil sie immer dasselbe sieht, immer dieselben Slogans in verschiedenen Sprachen, in vielleicht unterschiedlichen Formulierungen, aber im Grunde genommen dieselben. Aber dann sieht man, wie nebenan gemordet wird. Oder es wird eine Mafia-Gruppe erfunden, die einen Ladenbesitzer umbringt, wie, oder viele, wie hier in Lima. Dann wächst natürlich die Angst wieder, und mit dieser Angst, dieser Dominanz, diesem Wegnehmen, sogar der Souveränität, der menschlichen Souveränität, ist natürlich enorm, dazu die Digitalisierung, die damit einhergeht, parallel, still und leise, niemand redet mehr darüber, die Leute machen einfach mit. Es ist sehr bequem, weißt du, das ist es, das ist, ich glaube, das ist, wohin wir uns bewegen. Und in diesem Sinne ist Europa vielleicht sogar noch weiter voraus als Russland. Auch wenn, weißt du, als ich in. Ich habe dir das vielleicht schon mal erzählt, was mich wirklich verblüfft hat. Ich habe diesen sehr netten Russen kennengelernt, als wir letztes Jahr in Korea waren, in Südkorea. Wir sind tatsächlich Freunde geworden und sind zusammen ausgegangen und haben uns viel unterhalten. Er sagte, hör mal, ich glaube, er hat eine militärische Ausbildung absolviert und arbeitet jetzt irgendwo im Außenministerium in Lavrovs Abteilung. Er sagte, weißt du, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, zumindest in Moskau, vielleicht auch in Sankt Petersburg, in den größten Städten. Man braucht nicht einmal eine Uhr, um zu bezahlen. Man braucht keine Karte, um zu bezahlen, und auch kein Telefon. Es ist Gesichtserkennung. Man bezahlt per Gesichtserkennung. Man geht durch die Kasse und es ist erledigt. Es ist bezahlt. Russland ist zu einem typischen Konzentrationslager ohne Tränen geworden. Peter, wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Ich möchte mit dir sprechen. Weißt du, lass uns das auch nächste Woche wiederholen, denn ich unterhalte mich sehr gerne mit dir, und die Leute lernen so viel von dem, was du und ich wissen. Ich möchte mit dir über den diplomatischen Prozess zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sprechen. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Die Diplomatie zwischen den Vereinigten. Ja, der Prozess selbst zwischen den Vereinigten Staaten und Israel. Entschuldigung, den Vereinigten Staaten und dem Iran. Ich glaube, es ist ein Spiel, weißt du. Ich glaube, der Iran wusste sehr gut, dass diese diplomatische Initiative, um in Islamabad über Frieden zu verhandeln, und jetzt weiß ich nicht, wo sie das wieder tun, aber vielleicht, oder vielleicht auch nicht, es läuft immer noch. Das ist ein reines Spiel. Keine der beiden Seiten weiß, dass es keinen Frieden gibt. Frieden wird nicht gewollt. Frieden wird von den Vereinigten Staaten nicht gewollt. Nicht, weil die Vereinigten Staaten ihn nicht wollen. Nicht, weil Trump ihn nicht will. Trump hat keine Ahnung davon, dass er manipuliert wird. Er ist der perfekte Schläger für das Finanzsystem, das den Dollar retten will, damit er nicht zusammenbricht. Diplomatie spielt also keine wirkliche Rolle. Wenn sie ins Spiel kommt, ist es ein Spiel. Es ist, wissen Sie, wie ein Theater, an dem beide Seiten teilnehmen. Ich meine, der Iran weiß das, und die Vereinigten Staaten wissen es auch. Also, ich glaube, das ist der Punkt, der ins Leere läuft, wenn man und die Leute natürlich, die Menschen auf der ganzen Welt das einfach so schlucken und sagen, oh, jetzt gibt es Verhandlungen, bald haben wir Frieden. Schaut euch den Aktienmarkt heute an, er ist gestiegen, wisst ihr, ich weiß nicht, um wie viele Punkte, aber wisst ihr, die Leute denken, wisst ihr, es ist vorbei, der Krieg ist vorbei, lasst uns wieder an der Börse Geld verdienen, und wisst ihr, wer das manipuliert? Natürlich mit Algorithmen, das sind alles die Reichen, die das tun, sie lassen ihn fallen, sie lassen ihn steigen. Und weißt das, weißt du, als es diese Gespräche über die Friedensverhandlungen am Anfang gab, wann war das? Vor ein paar Wochen, innerhalb einer Stunde. Innerhalb einer Stunde schwankte der Aktienmarkt um 3 Billionen Dollar. Zuerst stieg er um 2 Billionen, dann fiel er um 1 Billion. Und wer, glaubst du, hat den Großteil dessen abbekommen, was dazwischen liegt? Herr Trump und seine Kumpels. Genau. Bemerkenswert. Innerhalb von 56 Minuten. Ja. Weißt du, es gab Statistiken dazu. Innerhalb von 56 Minuten. Und die Leute sagen, dass Trump ein wunderbarer Präsident ist, weil er kein Geld verdient. Sein Gehalt beträgt 0 Dollar. Er muss kein Geld verdienen, denn, wissen Sie, er macht Milliarden von Dollar mit Leerverkäufen und Longpositionen am Markt. Ich, wissen Sie, was die Verhandlungen angeht, habe ich mich gefragt, wenn die Bedingungen unmöglich waren, was war dann der Zweck der Verhandlungen selbst? Und ich glaube, die Antwort ist zumindest für mich zwar unbequem, aber eindeutig. Die Verhandlungen sollten gar nicht erfolgreich sein. Sie sollten scheitern, aber auf kontrollierte Weise. Mit anderen Worten, ich glaube, das ist ein Muster, das wir in der modernen Geopolitik immer wieder gesehen haben. Ja, da stimme ich zu. Ja. Diplomatie, die nicht dazu dient, Konflikte zu verhindern, sondern sie zu inszenieren. Mit anderen Worten, durch die Teilnahme an einem sichtbaren Prozess von Friedensgesprächen konstruiert eine Seite eine Erzählung von Vernünftigkeit, davon, dass sie versucht hat, alle Optionen ausgeschöpft zu haben. Und wenn der Prozess zusammenbricht, so wie er zusammenbrechen soll, kann die Verantwortung auf die andere Partei abgewälzt werden. In diesem Fall wird der Iran zum unkooperativen Akteur, ungeachtet der strukturellen Unmöglichkeit der Forderung. Und so entsteht hier das, was ich als performative Diplomatie bezeichnen würde. Ein System, in dem Verhandlungen nicht mehr Instrumente der Lösung, sondern Mechanismen der narrativen Kontrolle sind. Richtig? Man sollte Oscars für den besten Darsteller in der Diplomatie vergeben. Nein, aber ich meine, weißt du, ich habe mir ein bisschen die eintägigen Genfer Verhandlungen angesehen, die von Oman überwacht wurden. Ja. Zu dieser Zeit waren die Bedingungen genau dieselben, wissen Sie, überhaupt keine Anreicherung, null Anreicherung und die Übergabe aller 460 Kilogramm oder wie viel es auch immer an Material an die Vereinigten Staaten sowie die Schließung der beiden wichtigsten Standorte ihrer Atomforschung. Ich meine, das ist absolut unerträglich, und wer auch immer das so inszeniert hat, sollte dafür den Oscar bekommen.